Die Idee ist jetzt ein bisschen zu erzählen, was sich in Brasilien in den letzten Wochen, in den letzten Monaten getan hat. Ist natürlich nicht ganz einfach. Ich nehme an, ihr seid auch alle recht gut informiert. Ihr verfolgt das. Ich weiß nicht genau, wie der Stand der Informationen hier ist. Deswegen werde ich auch nur eine kurze Einführung geben in die Dinge, die sich derzeit in Brasilien tun. Und ich denke, wir können dann über Fragen vielleicht ein bisschen konkreter, ein bisschen genauer die Sachen nochmal klären und besprechen, auch gemeinsam. Vielleicht gibt es auch noch andere Informationen, die ich selber nicht habe, damit wir uns ein Bild machen können von dem, was dort passiert. Es sind im Prinzip 100 Jahre, sage ich schon, um Gottes Willen, 100 Tage von dieser von dieser Regierung. Das hoffen wir mal sehr, dass das nicht passieren wird. Ich bin jetzt auch die letzten Monate in Deutschland gewesen, von daher kann ich nicht direkt von Brasilien berichten, wie dort die Diskussion ist. Ich frage natürlich auch viele Leute, was tut sich, wie sieht das aus in dem Land, und ich bin sehr überrascht darüber gewesen. Es gibt einen weitgehenden Konsens bei dem, was mir gesagt wird, wenn ich frage, was ist eigentlich los in Brasilien, wie ist die Lage einzuschätzen. Alle, die ich frage, die sagen immer, wir müssen abwarten. Es ist unheimlich schwierig, in diesem Moment schon irgendeine Vorhersage zu machen, was passiert in Brasilien. Das heißt, es ist Konsens, man kann es eigentlich noch überhaupt gar nicht genau einschätzen, was die Lage ist. Und das ist überhaupt keine gute Nachricht, weil eigentlich, wenn man nach 3 Monaten immer noch das Gefühl hat, man weiß überhaupt nicht, wo die Geschichte hingeht, was politisch in dem Land passiert, dann weiß man eben auch nicht, was hinter den Kulissen passiert. Es ist einfach ein sehr mulmiges Gefühl, was einen erfasst, weil diese neue Regierung mit all ihren Ankündigungen und das, was auch irgendwie erwartet wird, positiv oder meistens auch negativ, man kann überhaupt keine richtige Einschätzung dazu abgeben. Ein Beispiel dafür ist die berühmte Previdência, also die geplante Rentenreform. Kennt ihr bestimmt das Thema, ist ja schon seit mindestens 2 Jahren auf der Agenda in Brasilien, so ein bisschen parallel gewesen zu der Arbeitsrechtsreform, die noch unter der Regierung von Temer durchgesetzt wurde vor ungefähr 2 Jahren. Und diese Rentenreform, da geht es eigentlich darum, dass angeblich der Staat weniger Geld für Renten ausgeben soll, damit das sozusagen das sogenannte Defizit, was zumindest von neoliberalen Wirtschaftlern dort immer identifiziert wird, damit das gemindert wird. Diese Rentenreform bezieht auch Teile des Sozialsystems mit ein. Da geht es irgendwie auch um die Mindestrente, die Menschen kriegen sollen im Alter, wenn sie noch nichts eingezahlt haben oder nichts einzahlen konnten. Da liegt inzwischen ein neuer Vorschlag wieder auf dem Tisch, nachdem es schon viele andere Vorschläge gegeben hat. Es ist ein ganz zentrales Versprechen der Regierung Bolsonaro, diese Rentenreform sehr schnell durchzusetzen und in Gesetzesform zu gießen. Und genauso wie das eigentlich schon vorher war, mit dieser Rentenreform, obwohl der Vorschlag auf dem Tisch liegt, es wird noch nicht mal offiziell im Parlament darüber diskutiert. Und keiner kann genau vorhersagen, wann und ob sie überhaupt dann verabschiedet wird, was genau an den Problemen liegt, die diese Regierung derzeit hat. Nämlich, es gibt sehr viele verschiedene Fraktionen innerhalb dieser Regierung, sehr viele verschiedene Machtblöcke, die sich teilweise richtig gegenüberstehen, teilweise richtig spinnefeind sind. Und das führt dazu, dass diese Rentenreform, also sozusagen so ein ganz wichtiges Projekt dieser Regierung, derzeit mehr oder weniger brach liegt. Genau, der Hauptgrund, warum das dort nicht vorangeht, ist, natürlich muss eine solche Rentenreform als Gesetzesprojekt durch den Kongress, durch Parlament und Senat muss zustimmen, und es sind auch teilweise Verfassungsänderungen damit verbunden, von daher ist auch eine relativ große Mehrheit notwendig, um das umzusetzen. Und kaum war es soweit, dass die Diskussion beginnen sollte, gab es dann den ersten Streit zwischen, also auch ganz persönlich, dem Präsidenten Bolsonaro und dem Parlamentspräsidenten Maia, die sich über das Vorgehen nicht mehr richtig einig waren und auch irgendwie also richtige persönliche Streits in der Öffentlichkeit ausgetragen haben, was dazu führte, dass der Parlamentspräsident signalisierte, ich werde schon dafür sorgen, dass es keine Mehrheit gibt für dieses Projekt, wenn wir uns nicht auf einer anderen Ebene einig werden. Und damit ist das wieder so eine Pattsituation gewesen, in der im Prinzip das ganze Land zuschaut, was wird jetzt mit dieser Geschichte, wie wird das vorangehen. Und es hat sich bisher noch nicht viel Konkreteres da getan. und vielleicht ist es ganz gut, in dem Kontext nochmal diese ganzen verschiedenen Machtfraktionen sich anzugucken, die es gibt. Es gibt dazu zum einen im Bereich Wirtschaft vor allen Dingen die neoliberalen Hardliner, die einen sehr klassischen Ansatz verfolgen über Privatisierung und weniger Staat und mehr Freiheit und damit auch mehr Geld für die Wirtschaft. Die sind noch relativ einfach zu verstehen, weil das hat es immer schon gegeben, nicht nur in Brasilien, auch woanders. Diese Linie ist bekannt, aber das ist nur einer der Machtblöcke innerhalb der Regierung. Dann gibt es die Militärs, die sehr stark in der Regierung auch vertreten sind und einen wichtigen Rückhalt für Bolsonaro bilden. Sie haben, glaube ich, irgendwie ein Drittel der Ministerposten inne und verfolgen natürlich auch eine ganz eigene Agenda, sind zum Beispiel nationalistischer ausgerichtet als diese neoliberale Wirtschaftsfraktion und verfolgen eigene Interessen. Und da muss man dazu auch sagen, man kann nicht von den Militärs sprechen, auch die Militärs sind relativ breit aufgestellt. Da gibt es diejenigen, die auch wirklich an dieser Regierung sich beteiligen. Das sind eher die konservativeren, radikaleren Kreise innerhalb des Militärs. Und dann gibt es natürlich auch Militärs, die das Ganze auch ein bisschen skeptisch betrachten. Also es ist auch kein einheitlicher Block, aber sehr wichtig als Machtfaktor. Dann gibt es die Evangelikalen, auch ganz wichtig für die Wahl von Bolsonaro gewesen. Vor allem die Universalkirche, aber auch andere evangelikale Kirchen haben vereint, konzertiert zu der Wahl von Bolsonaro aufgerufen und wirklich bestimmt nochmal 10 oder 15% Stimmenzuwachs für ihn ausgemacht. Denen sind aber gewisse Dinge, die auf der Agenda dieser Regierung stehen, überhaupt nicht wichtig. Also die Rentenreform ist überhaupt kein so wichtiges Thema für sie. Es geht ihnen wirklich um diese moralischen, evangelikalen Grundsätze, moralischer Art. Familie soll ganz im Vordergrund stehen. Dem Staat soll mehr oder weniger verboten werden, sich in die Belange der Menschen und damit der Familien einzumischen. Das sieht man zum Beispiel auch an der Schulpolitik, die diesen Menschen vorschwebt. Der Gesetzesentwurf, dass sozusagen die Schulpflicht aufgeweicht wird und die Kinder in Zukunft auch zu Hause von den Eltern oder von wem auch immer unterrichtet werden können. Das ist also auch ein Projekt von denen. Ist also eine ganz eigene Agenda, die zwar zusammenpasst, im Prinzip sind sich bei den verschiedenen Agenden diese verschiedenen Blöcke alle einig, nur das Ausmaß, in dem sie sich dafür interessieren und da auch hinterher sind und das durchsetzen wollen, das ist extremst unterschiedlich in den verschiedenen Fraktionen. Und dann gibt es noch die Fraktionen, da habe ich gar keinen richtigen Namen für. Ich würde sagen mal, das sind die ideologischen Moralisten, also das ist relativ nah an den Evangelikalen. Dazu gehört zum Beispiel der neue Erziehungsminister Welis oder auch die sogenannte Menschenrechtsministerin. Den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, vielleicht weißt du das gerade noch. Damaris, genau. Sie ist ja natürlich auch eine Evangelikale, aber im Prinzip, die verfolgen einen relativ radikalen Ansatz, auch sehr moralisch, auch sehr werteverpflichtet, aber ist nicht zwingenderweise jetzt ein religiöser Ansatz, den sie verfolgen. Und das sind eigentlich die Menschen in der Regierung, wo man das Gefühl hat, ja, also das sind die mit denen man am allerwenigsten sich vorstellen kann, was sie wirklich wollen, mit denen kann man auch kaum reden. Das ist, sagen wir mal, eine Fraktion, die sehr, sehr einflussreich ist und eigentlich nur dadurch auffällt, dass sie ständig irgendwelche sehr provokativen Ankündigungen machen, ohne dass wirklich irgendetwas dahinter steht. Man weiß gar nicht, worauf es genau hinauslaufen soll. Gutes Beispiel dafür ist auch der Außenminister. Der hat jetzt vor drei Tagen ja nochmal gesagt, da ging es ja darum, der beschäftigt sich immer damit, was ist links und was ist rechts, und der hat dann nochmal gesagt, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal oder zum zweiten Mal, dass der Nationalsozialismus hier in Deutschland eine linke Strömung, eine linke Bewegung gewesen ist. Dann gab es natürlich dann einen entsprechenden Aufschrei in den letzten 2-3 Tagen von den Leuten, irgendwie die da noch schreien in einer solchen Gelegenheit. Und gestern hat er es dann direkt nochmal wiederholt und auch schriftlich nochmal niedergelegt in seinem Blog, warum und hat dann erklärt, warum der Nationalsozialismus also eine linke Bewegung ist. Ja, und dann kann man sich schon vorstellen, diese ganzen verschiedenen, ich habe natürlich das Wichtigste fast vergessen. Dann gibt es noch den sogenannten Bolsonaro-Clan. Also Bolsonaro selbst ist in diese verschiedenen Fraktionen, die ich gerade aufgezählt habe, eigentlich nicht richtig einzuordnen, sondern der gehört zu allen eigentlich. Aber er bildet auch nochmal mit seinen 3 Söhnen eine eigene Fraktion, die wird tendenziell Bolsonaro-Clan genannt. Und da ist noch viel weniger klar, was die eigentlich möchten. Ne, gut, da kann man diese Waffengeschichte, das ist ganz wichtig, also die Lockerung der Waffengesetze. Alle Menschen sollen sich in Brasilien Waffen anschaffen können. Alle Menschen heißt natürlich nur die guten Brasilianer aus Brasileiros do Bem, die anderen natürlich nicht. Und damit ist sozialer Status und Hautfarbe auch schon mal festgelegt, wer sich bewaffnen darf. Also das geht nochmal ein bisschen irgendwie über diese Frage, wie gefährlich ist das hinaus? Also es wird wirklich eine ganz bestimmte Gruppe in Brasilien, die vielleicht, keine Ahnung, ein Drittel der Bevölkerung ausmacht, die sollen bewaffnet werden, denen wird Zugang zu Waffen gegeben. Umgekehrt heißt es natürlich auch in einem gewissen Sinne, dass das Gewaltmonopol der Staates, was in all diesen Staaten, sagen wir mal, eine gewisse Grundlage ist, so wie sie funktionieren, soll damit auch aufgehoben werden. Weil es wird ja auch ganz explizit gesagt, ihr werdet dann mit euren Waffen für eure eigene Sicherheit sorgen können. Und das heißt, dass die Polizei nicht mehr für diese Sicherheit sorgen muss. Das wird nicht so explizit dazu gesagt, aber das ist eigentlich, was dahinter steht. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, was passiert mit den 70% oder wie viele das gerade sein mögen, die keine Waffen haben. Und natürlich bleibt die Polizei und die dazugehörigen Milizen, die bleiben natürlich auch bewaffnet. Das ist, sagen wir mal, ein Steckenpferd von ihm, aber ideologisch ist er fast am allerwenigsten einzuordnen und bildet eine kleine Machtfraktion innerhalb von diesem ganzen Panorama. Und klein ist sie zwar, aber natürlich sehr machtvoll, weil er hat ja die Präsidentschaft gewonnen und kann immer sagen, er hat ja das Volk hinter sich. Und das ist ganz wichtig in diesem Fall. Das können die Militärs zum Beispiel nicht von sich sagen. Und das, was wir jetzt eigentlich beobachten in diesem Moment, die Medien dort, also die verschiedenen, also jetzt vor allen Dingen auch die großen konservativen Medien, sagen das inzwischen auch. Apropos Medien vielleicht auch nochmal, die Medien sind ja auch immer schon ein ganz, ganz entscheidender Machtfaktor gewesen in Brasilien und haben inzwischen, also nicht durchgehend, aber doch sehr viele, vor allen Dingen die Folha de São Paulo und auch Globo in Rio, eine relativ kritische Haltung gegenüber der Regierung eingenommen, dass sofern nicht das Thema Rentenreform auf dem Tisch ist. Wenn es um die Rentenreform ist, dann ist alles super, dann sind sie irgendwie 100%ig hinter der Regierung und ansonsten eben nicht. Da gibt es also sehr viel Kritik, richtigen Streit, gerade zwischen Bolsonaro und der Folha de São Paulo gibt es Streit. Das ist schon nochmal eine ganz interessante Sache, weil die Medien sind wirklich ein ganz, ganz entscheidender Machtfaktor. Ich würde sagen, man kann es in Brasilien schon seit Jahren nicht mehr als vierte Gewalt bezeichnen, sondern ich würde es immer als zweite Gewalt bezeichnen. Sie kommen eigentlich direkt nach der Exekutive, nach der Präsidentschaft und können relativ viele Sachen durchsetzen auf verschlungenen Wegen, weil so direkt ist es natürlich nicht, dass sie direkt was umsetzen können, aber durch ihren Einfluss auf die sogenannte öffentliche Meinung schon. Ja, dann haben wir diese ganzen verschiedenen Machtfraktionen und das, was ich gerade sagte, ist, dass immer wieder gesagt wird, Brasilien hat eigentlich im Moment eine Nichtregierung. Es wird gar nicht richtig regiert in diesem Land, weil die verschiedenen Fraktionen kommen nicht so richtig zueinander. Es wird unheimlich viel angekündigt. Natürlich ähnlich wie in den USA, ständig wird über Twitter verlautbart, was jetzt wichtig ist und was in Zukunft gemacht werden soll. Aber im Gegensatz zu dort, es passiert so gut wie gar nichts. Dann diverse Vorhaben stehen an, auch der eigenartige Justizminister Moro hat sein Antikriminalitätsgesetzespaket auf den Weg gebracht. Über das wird auch die ganze Zeit gestritten, in welcher Reihenfolge und wann es dann im Parlament verabschiedet werden soll und wie das vor sich gehen soll. Die Militärs finden das natürlich prima, anderen Leuten ist das mehr oder weniger egal. Es geht auch nicht richtig voran, also es ist wirklich so ein bisschen der Eindruck, es geht überhaupt gar nichts in irgendeine Richtung in Brasilien. Und auch wirtschaftlich ist inzwischen schon zu merken, die ganzen jüngsten Zahlen, was immer da für Indikatoren mal veröffentlicht werden, sei es Arbeitslosigkeit, die gerade wieder im Steigen ist, obwohl sie die letzten Monate eigentlich am Sinken war. Und auch, was habe ich gerade nochmal gelesen, ja im Prinzip die Halden in der verschiedenen Industriebetriebe werden immer voller, das heißt, es wird weniger verkauft. Es sieht im Moment nicht sonderlich gut aus, wirtschaftlich, wo ja eigentlich davon ausgegangen war, jetzt mit Bolsonaro, wie so viele gesagt haben, wird es endlich losgehen und auch wirtschaftlich diese Krise überwunden werden. Das ist also nicht zu beobachten im Moment. Genau, dann haben wir diese ganzen Streits, die da, ich hatte einige ja schon angesprochen, im Bildungsministerium von Vélez ist innerhalb von 2 Monaten die gesamte Mannschaft ein- oder teilweise mehrfach schon ausgewechselt worden, also alle wichtigen Menschen im Ministerium nach ihm werden kurz angestellt und dann gleich wieder entlassen. Also das ist wirklich ein bisschen Slapstick-mäßig in dem Ministerium. Genau, der Außenminister, den hatte ich ja schon erwähnt, aber in seinem Bereich fällt natürlich auch das bisschen, was an diplomatischen Dingen derzeit gemacht wird. Da wird auch eigentlich nur neue Allianzen geschmiedet. Also ihr habt das ja alle mitgekriegt, Bolsonaro hat jetzt einen sehr engen Draht zu Trump. Die sind sich sehr einig und haben gesagt, sie werden jetzt alles gemeinsam voranbringen, wobei nicht sehr klar ist, was vorangebracht werden soll. In dem gleichen Kontext hat ja Bolsonaro angekündigt, die Botschaft in Israel nach Jerusalem zu verlegen. Und jetzt ist er gerade dort und direkt davor sah sich aus irgendeinem Grunde gezwungen, diese Ankündigung wieder zurückzunehmen und sagt jetzt, es soll eine Wirtschaftsvertretung in Jerusalem eröffnet werden. Es ist ihm offensichtlich zu heiß geworden, weil insbesondere im Agrobusiness viele Unternehmen befürchten, dass die Exporte in die arabischen Länder dadurch negativ beeinflusst werden. Und deswegen laufen sie Sturm gegen diese Entscheidung, sich hundertprozentig dort auf die Seite Israels zu schlagen oder der jetzigen Regierung in Israel zu schlagen. Da erwähne ich jetzt gerade nochmal irgendwie eine weitere Machtfraktion, das ist das Agrarbusiness. Die haben natürlich auch ihre ganz eigene Agenda, auch keine neue, das war ja immer schon die gleiche. Sind da auch relativ wichtig. Also das ist der eine Punkt. Und dann gibt es natürlich auch immer noch die Frage Venezuela. Das ist auch ein Aspekt, in dem sich Bolsonaro und seine Regierung sehr gut mit den USA versteht. Und da hat man so richtig auch gemerkt, also der Bolsonaro-Clan, die sagen da mal ganz schnell, wie sie das sehen. Und Trump macht nur Andeutungen. Genau, Bolsonaro, beziehungsweise in diesem Fall war das einer seiner Söhne, der hat dann auch gleich gesagt, okay, in Venezuela, da müssen wir dann einfach jetzt mal einmarschieren, damit die ganze Sache ein bisschen schneller geht. Und da kamen dann sofort die Militärs auf den Plan und haben gesagt, und das natürlich immer gleich öffentlich, das wird nicht intern diskutiert, das kommt auf keinen Fall in Frage. Selbstverständlich werden wir da nicht einmarschieren, weil das irgendwie überhaupt gar nicht möglich ist. Das ist auch ein ganz gutes Beispiel für eine Sache, die wirklich so ein bisschen gruselig ist, nochmal zusätzlich. Es sind so viele wirklich durchgeknallte Menschen in Brasilien an den Hebeln der Macht, dass das Gefühl aufkommt, dass eine Fraktion, die wir da eigentlich nie wieder sehen wollten, nämlich die Militärs, vielleicht sogar das rationalste Element innerhalb dieser Regierung im Moment sind. Und das sage jetzt irgendwie nicht nur ich, sondern ich habe das wirklich von einigen Leuten irgendwie, die sich da auch irgendwie durchaus auskennen, gehört. Wenn mit der Regierung gesprochen werden muss, weil die entsprechende Institution einen Dialog führen möchte oder was auch immer, dann wird darauf geachtet, dass man mit den Militärs spricht, weil man mit den Militärs, also denen, nur der Fraktion natürlich, die in der Regierung jetzt damit dabei ist, mit denen kann man reden. Mit denen kann man ein richtiges Gespräch führen. Mit anderen Leuten, eben gerade wie Damaris Vélez oder dem Außenminister, ist das eigentlich nicht richtig möglich. Und man stellt auch fest, viele Botschafter legen Wert darauf, mit der Regierung zu sprechen, wenn Bolsonaro gerade nicht da ist. Und dann sprechen sie eben mit dem Vize, mit dem Mourão, der auch ja nun wirklich nicht besonders rational wirkte im Wahlkampf, aber jetzt eindeutig von seinen Äußerungen, leider Gottes, oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, auf alle Fälle umgänglicher erscheint und auch von seinen Aussagen ein ganz klein bisschen rationaler ist als das, was andere Mitglieder in dieser Regierung dann von sich geben. Genau, das war im Prinzip diese ganze Lage, jetzt komme ich dann eben doch zu diesen Einschätzungen, wo wir uns alle eigentlich einig sind, man kann jetzt gar nichts Richtiges einschätzen, aber es ist, geht schon in die Richtung, dass immer mehr gefragt wird, wenn 100 Tage diese Regierung eigentlich gar nichts richtig hingekriegt hat und auch in sich völlig zerstritten ist und die Basis, die bröckelt so langsam, die ersten Umfragen waren sehr, sehr negativ für Bolsonaro, die waren zwar auch sehr schwierig zu lesen, deswegen nenne ich keine Zahlen, aber es geht auf alle Fälle bergab mit seiner Unterstützung und das ist auch eine Sache, die im Land zu hören ist, dass es viele Menschen gibt, die sagen, um Gottes Willen, so haben wir uns das nicht vorgestellt von Leuten, die sich da mit Bolsonaro gewisse Dinge versprochen haben. Es bröckelt die Basis und dann stellt sich die Frage, in welche Richtung das jetzt dann eigentlich weitergehen kann. Und es ist durchaus so, dass immer wieder gesagt wird, es kann sein, dass diese Regierung, so wie sie derzeit existiert, gar nicht mehr so lange an der Macht sein wird, weil irgendjemand in dem Land, also eine andere Machtfraktion, feststellt, so geht es nicht. Es könnte sein, dass dieses Land wirklich gegen die Wand fährt, noch mehr, als es sowieso schon passiert ist. Und da gibt es im Prinzip nur zwei Thesen und die sind beide ausgesprochen unappetitlich. Also es ist nicht so, dass man sich richtig drüber freuen kann, wenn die Sachen im Moment nicht funktionieren, weil die Alternativen, die sind im Prinzip nicht sehr positiv, denn es gibt keine Opposition jetzt auf Parteienebene, die in irgendeiner Art und Weise in der Lage wäre, da eine Alternative machtmäßig derzeit darzustellen. Und die eine Alternative ist, dass die Militärs sagen, das ist uns hier alles zu heiter geworden, wir tragen Mitverantwortung für diese Regierung, diese Regierung kriegt es so nicht gebacken und wir müssen jetzt dann doch das Ruder in die Hand nehmen. Es gibt Leute, die sogar sagen, das wäre von Anfang an der Plan gewesen, das halte ich irgendwie für völlig falsch, weil die hätten das ja alleine ohne Bolsonaro gar nicht hingekriegt, aber es ist durchaus möglich, in einem halben Jahr, also in absehbarer Zeit wäre das, die Militärs sagen, wir müssen den Laden übernehmen, weil so geht es nicht weiter. Was dann passieren würde, ist irgendwie auch reine Spekulation, weil ich meine, eine Militärregierung hätte international nochmal viel, viel größere Schwierigkeiten, überhaupt irgendwie anerkannt zu werden. Es könnte dann sogar irgendwann Richtung Neuwahlen gehen, aber das ist jetzt alles Spekulation, will ich nicht vertiefen. Ja, und die andere Option ist, dass so eine Art Selbstputsch stattfinden würde, wie wir das in Peru damals bei Fujimori erlebt haben. Also dass Bolsonaro weiterhin und auch im gewissen Sinne zu Recht sagen kann, ich bin hier der starke Mann, ich habe die Basis und wenn ich hier mit dem Parlament nicht zurande komme und wir die Sachen nicht durchsetzen können, dann müssen wir hier halt ein paar Sachen am Umgang miteinander ändern und sich einfach mehr oder weniger das Parlament auflösen würde. Und da würde er sogar auch gewisse Unterstützung kriegen, natürlich, weil ich meine, irgendwie ist es ja bekannt, irgendwie in diesem Parlament sitzen zu zwei Drittel ja nur Menschen, die die eigenen Pfründe nach Hause bringen wollen. Also die haben ja eigentlich gar keine richtige Machtbasis, außer dass sie eigentlich die offiziell zweite oder dritte Gewalt sind. Genau, also diese Option gibt es im weitesten Sinne auch, dass Bolsonaro dann einfach sagt, die Probleme, die wir miteinander haben, die werden wir dadurch lösen, indem ich das so mache, wie ich das sowieso am allerliebsten von Anfang an gemacht hätte. Ich mache das ganz alleine. Das ist so ein bisschen so sein Dings. Und auch das ist nicht ausgeschlossen, aber ich sage nicht, dass das Dinge sind, die im Moment abzusehen sind, sondern das sind Befürchtungen, die dadurch entstehen, dass nach 100 Tagen das Gefühl entsteht, es gibt in Brasilien gar keine Regierung, die agiert. Gut, und vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung. Auf linker Seite tut sich bisher angesichts dieses Panoramas relativ wenig. Das ist eigentlich ein Zustand, auch schon vor den Wahlen hatten wir das so ein bisschen gehabt, aber die Wahlen haben natürlich waren ein anderer Moment. Da gab es dann auch die ganzen Parteien und die ganzen Bündnisse. Es wird im Moment weiterhin so ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange gestarrt. Was bedeutet das Ganze? Es ist natürlich auch schwierig, die eindeutig, in der Wahl hat man das auch gesehen, wichtigste und größte Fraktion innerhalb der Linken, das ist immer noch die Arbeiterpartei. auch von der Unterstützung und von der Organisiertheit, wird aber auch sehr stark angefeindet. Nicht nur natürlich in der Rechten und in den Medien, auch in der Linken wird der Protagonismus der PT sehr, sehr stark in Frage gestellt. Und das führt dazu, im Moment ist die Linke meiner Ansicht nach sehr intensiv mit internen Debatten beschäftigt und überlegt, wo sie sich aufstellen sollen. Und so ein bisschen ähnlich ist das bei sozialen Bewegungen oder auch bei Gewerkschaften auch der Fall. Bisher tut sich nicht so viel. Dann spreche ich mit anderen Leuten und die sagen, nein, also ganz so ist es nicht mehr, sondern es gibt immer mehr Aktionen auf der Straße. Es gibt schon erste Demonstrationen. Dann hat man ja auch die Studis gesehen, die immer, wenn Bolsonaro irgendwo auftauchen möchte oder in der Nähe ist, irgendwie sofort anfangen, sich zu mobilisieren und klar machen, dass es irgendwo eine Opposition gibt. Mein Eindruck ist trotzdem, dass eigentlich von linker Seite bisher eher nach innen geschaut wird und geguckt wird, was machen wir eigentlich und einzuschätzen, was ist das, was in Brasilien passiert, und bisher keine richtige Präsenz in dem Konsens. Also das ist ein bisschen anders als hier in Deutschland. Ich habe hier das Gefühl, überall in allen Städten mobilisieren sich Menschen zu Brasilien, kriegen kleine Demonstrationen oder auch größere auf die Straße. Das heißt also, gut, aber hier muss man ja natürlich auch nicht die ganze Geschichte aufarbeiten, was ist passiert in den letzten 2 Jahren oder 4 Jahren, warum ist uns unser eigenes Projekt, ein sozialeres Brasilien aufzubauen, warum ist uns das auf diese Art und Weise aus den Händen geglitten? Diese Frage ist immer noch nicht ganz, ganz beantwortet. Das kurz in Richtung links, und ansonsten muss man natürlich das sagen, was auch alle schon wissen, das Gewaltklima in Brasilien ist das, was im Alltag im Moment das allerbesorgniserregende ist. Einerseits, und das ist mehr in den Städten der Fall, dieses Gefühl, ja, ist es jetzt ja alles erlaubt, Waffengebrauch, und vor allen Dingen die Polizisten haben Schießbefehl und werden auch, wenn sie Leute umbringen, nicht mehr belangt. Das führt dazu, dass einfach viel mehr Übergriffe stattfinden. Es gibt ja schon irgendwie auch die ersten Statistiken, Morde an Frauen oder Übergriffe, und dann gibt es immer mal diese Szenen in Supermärkten, die dann durch die Presse gehen, dass einfach irgendwelche Sicherheitsmenschen kommen und Leute in Schwitzkasten nehmen und einfach umbringen, weil ja irgendwo dieses Gefühl ist es ja richtig, irgendwie wir dürfen das tun, und wenn die Leute arm sind und wenn die Leute schwarz sind, dann kann man denen entsprechend dagegen vorgehen. So sehe ich das ein bisschen irgendwie in den Städten, auf dem Land, also da, wo die Konflikte sowieso schon die ganze Zeit viel gewalttätiger sind, da bleiben sie gewalttätig und sind auch noch gewalttätiger geworden. Also ständig gibt es Berichte über Morde, gezielte Morde an politisch aktiven Menschen, und da ist natürlich die Befürchtung, dass das genauso weitergeht. Das heißt, das war ja, Entschuldigung, in der Erklärung von gestern drin, die wir verabschiedet haben, also das Gewaltklima ist schon sehr, sehr besorgniserregend. Soweit erstmal so eine kleine Einschätzung und ein bisschen der Versuch, die Machtkonstellation zu analysieren. Und ich denke, vielleicht gehen wir jetzt zu Fragen über, können auch gerne ganz konkrete Fragen zu irgendwelchen Zuständen sein. Soweit ich da einen Einblick habe, kann ich gerne versuchen, darauf zu antworten, oder auch andere können sich natürlich gerne dran beteiligen.
Ich habe eine Nachfrage zu dem, also Tobias, ich bin Einzelmitglied, Tobias Gogol, Einzelmitglied bei Cobra. Ich habe eine Nachfrage, und zwar zu der Aussage, die du eben gemacht hast, dass auch Polizistinnen, Polizisten jetzt Waffen straflos gebrauchen können. Gab es da gesetzliche Änderungen? Kannst du das nochmal konkretisieren? Und dann, sofern du etwas dazu sagen kannst und magst, vielleicht noch mal ein paar Worte dazu, wie die neue Regierung hier in deutschen Regierungskreisen gesehen wird oder in der Diplomatie. Welche Reaktion es bisher von deutscher oder auch europäischer Seite ausgegeben hat?
Ich interessiere mich für das Leben, für die Lebensweisen der indigenen Völker, und habe da aber aus Brasilien nur immer lückenhafte Informationen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass einzelne Völker Bolsonaro den Krieg erklärt haben sollen. Und ich wollte jetzt einfach fragen, ob du da auch noch ein paar weitere Informationen hast.
Oder jeweils vielleicht auch an die Gruppe, ne? Also es muss nicht alles auf alles Andreas eine Antwort wissen. Ihr seid auch alle super kompetent in Bezug auf Brasilien, wenn ihr was wisst dazu, dann dürft ihr unbedingt auch reagieren. Geraldo, kommst du nach vorn?
Also ich bin Geraldo, seit Februar jetzt hier in Deutschland, davor in Brasilien gewesen. Und herzlichen Dank für diese tolle Zusammenfassung. Ich konnte alles jetzt mit, auch mit Beispielen nachvollziehen, wie ich es noch bis Ende Januar in Brasilien erlebt habe. Also zuerst diese Sache, Bolsonaro stellt jetzt mit mal fest, alles, was ich angekündigt habe, was ich machen wollte, das ist gar nicht so einfach. Ja, zum Beispiel diese Geschichte mit der Verlegung nach Jerusalem, haben seine eigenen Leute gesagt, nein, das verdirbt unser Geschäft, weil wir verkaufen Halalfleisch nach die Arabien. Also da ist es nicht möglich. Was jetzt die Reform von der Rentenversicherung angeht, soviel ich weiß, gibt es jetzt auch schon, das wurde vom Senat gebilligt, dass diese Aussage, wir haben ein Defizit, dass die nicht stimmt. Und dann wird jetzt eine parlamentarische Untersuchung durchgeführt und die dauert mindestens 120 Tage. Und indem diese parlamentarische Untersuchung nicht abgeschlossen ist, darf nichts verändert werden. Also verzögert man diesen ganzen Prozess, der schon im ersten Semester jetzt durchgeführt werden sollte, bis zum, wenigstens bis zum zweiten Semester. Dann geht eigentlich die Diskussion weiter, dass die Parlamentarier da eben was machen können. Und das ist das Traurige, es passiert nichts und die Zustände für die Bevölkerung werden immer schwieriger. Also die Gewalt, ich habe das auch, ich habe gelebt in einer Region, wo hauptsächlich Kleinbauern wohnen, etwa 120 Kilometer von Vitória, die Hauptstadt. Und auch da ist Gewalt jetzt viel größer geworden, mit viele, gleich mit diesem Gefühl, jetzt ist alles erlaubt. Die wirtschaftliche Situation in der Großstadt wird schwieriger, Arbeitslosigkeit, Geschäfte schließen. Und so kommen viele Menschen ins Land, wo es noch etwas Geld gibt. Oder zum Beispiel Drogenhändler, die stellen mit mal fest, die Bauernjungs haben noch Geld. Und dann kommt diese Gewalt auch im Land. Und der Bauer sagt jetzt, okay, wenn jetzt jemand einbricht, was ganz normal ist, den schlagen wir einfach tot und damit ist alles erledigt. Und jemand klatscht daneben an. Und so haben wir schon viel Gewalt, auch in Gebiete, wo es nicht so üblich war. Also dass Auseinandersetzungen sind und Gewalt, wo Großgrundbesitz und Kleinbauern sind, das ist ja schon seit langer Zeit so. Aber jetzt erweitert sich das Gebiet sozusagen auf der ganze Gesellschaft, dass in alle Bereiche auch viele Morde, einfach weil jemand zu früh an der Ampel gehupt hat, wird er ermordet, weil das Gefühl da ist, ich kann jetzt alles und jetzt habe ich meine Waffe, dann will ich die auch nutzen. Also zuerst mal Dankeschön für diese Zusammenfassung und auch diese Frage, was geht jetzt eigentlich noch? Das Land ist lahmgelegt, es ist keine Regierung da und jeden Tag haben wir eine neue Information, ist nochmal Blödsinn geredet worden, das sorgt dann für Aufregung, aber es verändert nichts in dieser Situation. Danke.
Ja, zu der ersten Frage, da ging es darum, inwiefern die Polizei jetzt mehr Recht hat oder berechtigt ist, einfach zu schießen und nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Ich weiß nicht, ob das inzwischen, also da hat sich rechtlich oder gesetzlich bisher noch nichts geändert. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das dieser Aspekt Teil von dem Antikriminalitätspaket von Moro ist, obwohl ich bin mir relativ sicher, dass ja, das müsste dort drinne sein, ist aber ja natürlich noch längst nicht verabschiedet. Viel wichtiger an diesem Kontext ist, dass das von Anfang an im Wahlkampf immer schon gesagt wurde. Es kann ja nicht sein, sagten Bolsonaro und seine Fans, dass die Polizei, die hier dafür da ist, für Ordnung zu sorgen, dann zur Rechenschaft gezogen wird, wenn sie mal schießt. Und dann wurde immer gesagt, das muss wirklich geändert werden. Und das wurde so oft gesagt und auch gerade in Rio de Janeiro hat ja auch der dann gewählte Gouverneur, jetzige Gouverneur Witzel, auch eine Gestalt, die niemand vorher gekannt hat, der einfach auf das Bolsonaro-Ticket aufgesprungen ist und jetzt da dieses Land regiert, diesen Bundesstaat regiert. und man hört auch überhaupt nichts von ihm, da tut sich eigentlich gar nichts. Der hat das auch immer gesagt, der hat auch gesagt, wir werden dann irgendwie von Hubschraubern aus Scharfschützen einsetzen, die direkt irgendwie die Leute erschießen, wenn sie Leute sehen, die mit Waffen rumlaufen. Also das heißt, ostentativer Waffenbesitz berechtigt zu einem Todesurteil, das von einem Polizisten im Einsatz direkt spontan ausgesprochen wird. Das sind natürlich nur Ankündigungen, das heißt nicht, dass die Polizisten nicht juristisch verfolgt werden könnten. Aber natürlich kann man davon ausgehen, das wird nicht groß passieren, weil so war das ja auch bisher. Also sagen wir mal, in Rio de Janeiro im letzten Jahr ist die Zahl wieder so hoch gestiegen, dass mehr als 3 Menschen jeden Tag im Durchschnitt von der Polizei erschossen wurden. Also über 1000 Menschen. Ich habe die Zahl jetzt nicht ganz genau im Kopf. Und 99% dieser Fälle, die werden natürlich dann alle irgendwie dokumentiert, ist es grundsätzlich Notwehr seitens der Polizisten gewesen und damit ist dann jegliche Fortgang einer Untersuchung auch ausgeschlossen. Das heißt, in dieser Beziehung sind die Zustände schon katastrophal. Und das Problem ist eher, dass durch diesen Diskurs führt es dazu, dass die Polizisten einfach noch viel schneller schießen. Das ist das Problem. Ja, dann war die Frage zu deutscher Sicht auf die Dinge beziehungsweise europäischer Sicht. Ich würde denken, also in ganz Europa wird eigentlich relativ distanziert der ganze Prozess wahrgenommen. Haben sich jetzt noch keine, sagen wir mal, konkreten Dinge da ergeben, soweit ich weiß. Ich habe das in Europa nicht so genau verfolgt. Von deutscher Seite kann ich das ein bisschen klarer sagen. Der deutsche Botschafter in Brasilia, der hat sich natürlich mit der Regierung auch schon einmal getroffen. Er ist genau ein Beispiel dafür, für die Menschen, die versucht haben, nehme ich mal an, sich nicht mit Bolsonaro zu treffen, sondern er hat Mourão getroffen. Das muss wohl auch irgendwie ein ganz erquickliches Gespräch gewesen sein. Beide Seiten haben danach davon gesprochen, dass man sich gut miteinander unterhalten hat und dass man auf einen zukünftigen Dialog Wert legt. Deswegen gab es dann ja auch kurz danach die Ankündigung, dass der Entwicklungsminister Müller, heißt er glaube ich, der sollte nach Brasilien kommen, ist er dann doch nicht. Aber der Außenminister Heiko Maas, der wird im Ende April nach Brasilien fahren mit der Unternehmerdelegation. Das ist ja eigentlich auch ein ganz wichtiger Moment für uns, da mal irgendwie nachzufragen, was der da eigentlich machen wird. Also von deutscher Seite, das sagt auch der Botschafter ganz klar, es wird auf Dialog gesetzt. Das muss er auch. Ich meine, das ist ja die Diplomatie, das ist sein Auftrag. Das würde ich jetzt nicht als die Position der deutschen Regierung bezeichnen, aber das ist erstmal das Vorgehen, Dialog. Aber es ist schon rauszuhören, dass relativ klar ist, dass große Vorbehalte gegen Teile dieser Regierung existieren von deutscher Seite. Ihr wisst ja wahrscheinlich auch, es gibt doch diese Regierungskonsultation auf relativ hoher Ebene, die betreibt Deutschland nur mit ganz wenigen Ländern auf der Welt und unter Dilma haben Deutschland und Brasilien mit diesen Konsultationen begonnen. Das wurde dann auch einmal gemacht. Als nächste stand das dann, glaube ich, vor 2016 oder 2017 an in Deutschland. Und das kam dann gar nicht zustande, weil dann wurde einfach mal gesagt von deutscher Seite, wir müssen abwarten, bis eine wirklich gewählte Regierung wieder an der Macht ist. Mit Thema wollten sie sich also nicht treffen. So, und das ist so ein heißes Eisen, was die ganze Zeit im Prinzip in Händen der deutschen Regierung ist. Ja, was machen sie jetzt? Jetzt können sie ja mit Bolsonaro diesen Dialog führen, aber man hat auch das Gefühl, sie wollen das eigentlich nicht, weil keiner möchte mit Bolsonaro auf dem gleichen Bild abgebildet werden. Das kann man auch in Deutschland schon sagen. Und das ist auch so ein bisschen, ich meine, auf dieser Ebene ist es auch, weil die Unternehmen weltweit und in Deutschland, die haben keine Berührungsängste und die machen das hier alle schon und irgendwie gucken so schnell wie möglich, wo sie da reinkommen, weil sie müssen sich ja nicht mit Bolsonaro treffen. Aber so auf dieser Twitter-Ebene, also sprich irgendwelche Bilder, die dann vielleicht auch im Instagram landen, also niemand in Deutschland möchte mit Bolsonaro aus der deutschen Regierung abgebildet werden.
Ja. Na, du hast schon erwähnt, diesen nicht stattgefundenen Besuch von dem Entwicklungshilfeminister oder BMZ von Gerd Müller. Da hatten wir ja auch ein Protestschreiben dazu verfasst und wir haben dazu einen Antwortbrief bekommen und dort haben sie dann von positiven Signalen gesprochen und haben erwähnt, dass die Bolsonaro-Regierung auch den Kampf gegen die Entwaldung als eine Priorität ansehen würde. Jetzt gibt es am kommenden Mittwoch gibt's eine mündliche Unterredung der Bundesregierung mit zumindest einem linken Abgeordneten. Und die haben uns vorher angerufen, also jetzt am Donnerstag, glaube ich, und haben ein paar Fragen gesammelt an den. Es ist nicht ganz klar, wer von der Regierung kommt, ob jemand vom Auswärtigen Amt kommt oder ob jemand vom BMZ kommt. Aber da werden die sich auch wieder auf dieses Antwortschreiben sozusagen berufen und irgendwie fragen, aha, Priorität Entwaldung, wenn wir uns die aktuellen Zahlen angucken, dann sind zwischen Januar 2018 und Januar 2019 die Entwaldungsraten also wenn man sich die Entwaldungsraten vom Januar 2018 anguckt und die Entwaldungsraten vom Januar 2019, dann sind die Entwaldungsraten oder die Abholzung um 54% gestiegen. Und diese Frage werden sie dann nochmal vorgelegt bekommen und fragen, wie weit es denn mit der Priorisierung ist. Also die Bundesregierung sieht es als ein positives Signal, dass Bolsonaro noch nicht aus dem Pariser Abkommen ausgetreten ist. Also er kündigt Scheiße an, macht sie aber nicht und das finden sie schon mal positiv. Soweit sind wir schon. Genau, also ich bin gespannt, was am Mittwoch da passiert. Wir haben ein paar interessante Fragen vorbereitet und ich hoffe, wir kriegen die Antworten auch irgendwie mit dann von den Regierungskreisen bzw. der Opposition.
Die Frage zu den Indigenen. Ich weiß nur, wie üblich im April sind sehr viele Mobilisierungen geplant und auch ganz explizit seitens der Indigenen in Brasilia soll es Demonstrationen geben. Ansonsten, ich muss leider passen, bei der Frage habe keine weiteren Informationen und würde das gerne weitergeben, wenn jemand anders von euch da Informationen zu hat.
Vielleicht an der Stelle ein Hinweis, also bei dem letzten Mal im Café habe ich mich mit einem SIMI-Vertreter, mit Flavio Machado unterhalten und ist auch ein bisschen allgemeiner auf die Situation eingegangen und der war speziell in Genf mit einer von den Tupinambá de Olivença aus dem Süden von Bahia, die dort jetzt konkret mit Morddrohungen, also viele von denen sind in Personenschutzprogramm schon seit längerer Zeit. Die haben dort auch einen Kampf um ihr Land sozusagen. Der Demarkationsprozess wurde angestoßen. Die FUNAI hat auch die ersten wissenschaftlichen Studien, sind 2012 schon, glaube ich, veröffentlicht worden. Und im Prinzip fehlt auch eine Unterschrift. Und sie sagen halt, naja, sie haben keine große Hoffnung, dass unter dieser Regierung irgendjemand seinen Namen unter diese Anerkennung im Endeffekt setzt, ihre Ländereien. Und die Todesdrohungen sind halt mittlerweile so konkret, dass sie schon ihnen konkret mitgeteilt wird im Endeffekt, wir werden euch anhalten, wenn du deine Tochter zur Schule bringst, dann erschießen wir dich und erzählen danach im Endeffekt, wir hätten Drogen in deinem Auto gefunden, die schieben wir dann unter und behaupten, du hättest dich gewehrt und dann gab es einen Schusswechsel und dann bist du gestorben und so konkret werden die Drohungen einfach schon an die Leute herangetragen und viele von ihnen verlassen einfach ihre Gemeinden überhaupt nicht mehr. Und das ist jetzt ein Beispiel von den Tupinambá. Da gibt es, wie gesagt, den letzten Podcast dazu von Maisch und Café. Ich schicke heute auf dem Heimweg den Newsletter, da findet ihr dann den Link.
Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, weil wir ja auch noch untereinander öffnen wollen, aber ich sehe, es sind noch Finger oben und würde von daher noch eine knappe Fragerunde zulassen und aber wirklich vielleicht auch jeder nur eine und möglichst prägnante Frage, dass wir danach einfach noch miteinander auch uns austauschen können. Jetzt würde ich die Annette zuerst und dann den Musa bitten. Ich weiß, du stehst auf der Liste ernst, aber du hast auch schon viel gefragt und es dürfen auch mal welche drankommen, die... Ja, ist gut. Ich hab's gesehen. Gut, Annette.
Ich habe das Gefühl, sie sind weder knapp noch weiß ich, ich meine, man kann das und dann zwischen zwei Fragen stellen, oder? Also die erste Frage ist halt tatsächlich die, also viele von uns sind ja in sozialen Bewegungen und die versuchen, die sozialen Bewegungen in Brasilien zu unterstützen. Und was so deiner Meinung nach irgendwie Strategien der Solidarität sein könnten, also innerhalb dieses Szenarios, wo man ja auch diese zwei Thesen hat, was passiert danach? Also wo es für mich nicht so klar ist, okay, Bolsonaro ist relativ klar und so weiter, aber was kommt danach? Also und ja, okay. Oder darf ich noch? Genau, meine zweite Frage ist nämlich die, also gut, Darf ich? Meine zweite Frage ist die, es gibt ja schon immer wieder Daten, die, auf die man sich berufen konnte, wie zum Beispiel die Mappa da Violencia und so weiter. Und das wäre für mich extrem wichtig zu wissen, also wenn die jetzt noch stattfinden, also kann man sich auf solche Daten in Zukunft wahrscheinlich noch verlassen? Oder ist da so viel Einschüchterung auch, dass also gerade solche Daten dann einfach anders erhoben werden?
Jetzt würde ich den Musa bitten und dann kommst du noch dran. Und dann schließen wir aber die Runde.
Nein, nein, eine Frage. Ich war gestern nicht hier. Ich weiß, ob die Nachricht. Nein, ob die Nachricht bekannt ist, dass Bolsonaro einen Tag der Militärdiktatur machen wollte und das Oberstgericht das verboten hat. Nochmal. In der BBC London, in Arabisch. Gestern kam die Nachricht, dass Bolsonaro einen Tag der Militärdiktatur feiern wollte und das Oberstgericht das verboten hat. Gestern kam die Nachricht.
Ja, schreib es mit auf. Und noch die letzte Meldung in der Runde. Ja,
ich habe tatsächlich eine Frage. Ich wollte deine Kompetenz, was die Machtfraktionen angeht, nochmal strapazieren. Zum einen innerhalb, jetzt sagen wir, der Kapitalfraktionen gibt es ja eigentlich mindestens zwei in Brasilien. Dann einen exportorientierten Sektor, wie den die Banca Agraria, und andererseits ist die für den nationalen Bedarf produzierende Industrie eigentlich in Brasilien traditionell am Protektionismus gewohnt. Da muss es doch eigentlich einen Interessenkonflikt geben. Und außerdem wollte ich eigentlich was zu einer internen Selbstkritik oder Reflexion in der PT wissen, über die wir zeitweise geredet hatten.
So, ich reiche sozusagen über den Jan darüber.
Ja, die Frage zu den sozialen Bewegungen, das ist natürlich sehr wichtig und genauso schwierig dann auch zu beantworten. Ich hatte ja schon angedeutet, bei vielen habe ich den Eindruck, es wird noch überlegt, A, wie ist die Lage, B, was tun wir? Und dieser Prozess ist in den vielen Bewegungen noch nicht abgeschlossen. Hinzu kommt noch ein drittes Problem, was sehr viele von den Bewegungen, je nachdem wie sie aufgestellt sind, haben, sind die Finanzprobleme. Also dadurch, dass sämtliche Finanzierung von staatlicher Seite, da gab es ja relativ viel, Petrobras, Förderung und was es nicht alles gab, das ist wirklich alles komplett ausgetrocknet worden, innerhalb von wenigen Wochen, kann man eigentlich sagen. Und damit, also bei den Gewerkschaften ist es am allerkrassesten, weil da ja das, die Arbeitsrechtsreform schon ungefähr 80% der Finanzierung ausgetrocknet hat, dadurch, dass die Pflichtbeiträge, die es früher gab, die gibt es jetzt nicht mehr. So schlimm ist es bei sozialen Bewegungen natürlich nicht, aber trotzdem ganz viele mussten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entlassen und sind deswegen damit beschäftigt, so eine Art Überlebenskampf zu führen. Wenn das nicht wäre, wäre meine Antwort, gerade weil die Kontakte ja bestehen, in einem solchen Fall denke ich, man muss wirklich gemeinsam miteinander sprechen, hingehen und die Leute ganz in Ruhe fragen, an welchem Punkt seid ihr, was sind jetzt eure Prioritäten, was kann man dort machen? Das ist, glaube ich, immer das Richtigste. Ist die Frage, ob die im Moment irgendwie in der Lage sind, auf so ein Gespräch einzugehen, wenn sie wirklich dabei sind, zu gucken, wie sie überleben können. Dann ist es nicht der richtige Moment. Aber so würde ich da dann dran gehen. Ich glaube auch, dass die Situation relativ unterschiedlich ist zwischen den verschiedenen Bewegungen.
Da würde ich kurz ergänzen, der Thomas Verteuer, der jetzt wiedergewählt wurde im Vorstand, auch in der letzten Vorstandsperiode mit dabei war, der ist gerade in Brasilien und hat an einem Treffen von Movimentos Sociais teilgenommen, was Pagi, also ihr erinnert euch vielleicht an Julia Castro, die vor 2 oder 3 Jahren auf dem runden Tisch als Gast dabei war. Und es haben sich wohl mehr als 30 Organisationen in Salvador de Bahia getroffen. Und seine subjektiven Eindrücke waren, dass also schon noch man sich bemüht, gemeinsame Perspektiven zu finden, auch wenn eben Divergenzen offensichtlich sind, dass aber die Stimmung nicht mehr so depressiv ist, sondern eher kampfeslustig. Wir haben den Moment des Lamentierens überwunden, war eine wichtige Aussage, schreibt er uns, die also viel von der Stimmung zusammenfasst. Und trotzdem eben bestehen weiter Bedrohungen und es gibt Berichte darüber. Und er bezieht sich nochmal auf den Brief an den Herrn Müller und sagt, also diese positiven Signale, die sind nicht zu erkennen, weit und breit. Es ist eher so, dass die Regierung mitten in den Chaostagen steckt. Das ist das, was du ja auch gesagt hast. Und dass am meisten spürbar eben diese Sparmaßnahmen sind. Und hier in dem Beispiel wurde genannt, dass sie zum Beispiel mit aller Macht die Saúde Indígena treffen. Ja, soweit also von Thomas noch die Ergänzung aus Brasilien sozusagen.
Ja, und vielleicht noch ein kurzer Nachsatz zu der Frage soziale Bewegung. Das ist jetzt sehr meine persönliche Sicht auf die Dinge. Ich finde immer und gerade in dieser Situation, was viel zu wenig gemacht wird, ist Pressearbeit. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber eigentlich finde ich, Pressearbeit trifft es viel besser als Öffentlichkeitsarbeit, weil Öffentlichkeitsarbeit machen wir eigentlich die ganze Zeit, aber dass diese ganzen Geschichten, über die wir reden, die müssen in Deutschland wie in Brasilien in die Presse kommen. Da gibt es ein totales Defizit. Immer wenn ich mit Leuten spreche, die jetzt nichts mit Brasilien zu tun haben, dann sagen sie auch, bei uns steht überhaupt nichts mehr drin irgendwie und wenn, dann eben zu der Wahl. Da gab es Sachen in der Presse. Es tut mir auch in der Seele weh, irgendwie, dass ich selber nicht mehr schreibe oder nicht mehr schreiben kann jetzt mit dem neuen Job, weil ich habe das Gefühl, es fehlt total. Also sprich, macht Interviews mit den Leuten, versucht diese Interviews oder die Menschen selber an die Presse zu vermitteln, Radio, Zeitung und so weiter. Das halte ich für unglaublich wichtig. In Brasilien ist es natürlich tausendmal schwieriger, aber sagen wir, der gesamte Bereich soziale Bewegung findet in den großen Medien derzeit überhaupt nicht mehr statt. Weil irgendwie, man hat ja auch nicht mal mehr über die PT, über die man berichten musste, weil sie ja Teil des Wahlkampfes gewesen ist. Das ist eine ganz uralte Geschichte, aber ich finde immer noch, dass es viel zu wenig gemacht wird, dass wir auf diese Pressearbeit achten, weil wir haben ja jetzt im Prinzip, sagen wir mal, also niemals, es wird ja nicht darüber diskutiert, ob Bolsonaro gut oder böse ist. Also da ist man sich, glaube ich, mit der gesamten Presselandschaft in Deutschland einig, rennt also eher offene Türen ein. Ja, und zu den Daten, ob die Daten verlässlich sind, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz einschätzen. Weil oft sind das so Konstruktionen, wo das so halbstaatliche und halb zivilgesellschaftliche Organisationen waren. Und man kann schon sagen, wenn die auch von diesen Finanzmittelkürzungen betroffen sind, dann wird das auf alle Fälle schlechter werden, die Arbeit. Und natürlich, also was ich immer viel benutzt habe, IGBE, das Statistische Institut, hervorragende Website und alle Daten sind dort zu kriegen. Da haben die jetzt das noch nicht geschafft, die Sachen zu verändern, würde ich sagen. Aber in ein, zwei Jahren würde ich da auch ein bisschen kritischer mit umgehen, weil das war eigentlich wie so eine kleine Bibel immer. Also die Zahlen da waren sehr vertrauenswürdig, soweit ich das einschätzen kann. Genau, und dann die Geschichte mit der Ankündigung von Bolsonaro, dass der Militärputsch doch gefeiert werden soll. Das hat er vor relativ kurzer Zeit gesagt. Das ist eine gute Woche her, vielleicht 10 Tage. Gab dann auch den entsprechenden großen Aufschrei, dann wurde da gesetzlich gegen, juristisch gegen vorgegangen. Das oberste Gericht hat gesagt, sie werden sich dazu nicht äußern. Die Begründung habe ich dann vergessen. Am nächsten Tag hat eine Richterin entschieden, diese Feierlichkeiten, die dürfen nicht stattfinden, weil sie gegen die Verfassung sprechen, in der ja steht, der gemeinsame Wiederaufbau nach der Diktatur, das ist irgendwie eine wichtige Aufgabe in der Verfassung, deswegen hat sie es verboten. 2 Tage später hat das Berufungsgericht gesagt, nein, das ist eine falsche Argumentation, wir sind eine Demokratie und ein Rechtsstaat, in dem sind verschiedene Meinungen gestattet, auch seitens des Präsidenten und deswegen ist das rechtens und das ist der Rechtsstand jetzt, also seitdem hat sich nichts mehr getan, die Feiern können so stattfinden, wie sie Bolsonaro irgendwie geplant hat. Er hat aber selber schon vorher einen Rückzug gemacht, er hat ja vorher von Commemorar gesprochen, wie sagt man das dann auf Deutsch? Irgendwie sowas, ne? Und dann hat er jetzt irgendwie gesagt, also nur Rememorar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So hat es einfach irgendwie ein bisschen runter gemacht. Also das Übliche, ne? Also Bolsonaro im Gegensatz zu Trump, der irgendwie prescht immer vor und wieder zurück, hin und her. Also das ist schon sehr, sehr auffällig, das ist aber irgendwie Teil dieser, ja, dieser Nichtregierungskultur, würde ich sagen. Ja, dann hatten wir noch die, also die Fraktion innerhalb der Industrie, würde ich jetzt denken, ich würde das nicht als unterschiedliche Fraktionen dort bezeichnen, dass es, sagen wir mal, Export und lokaler Sektor immer schon irgendwie teilweise unterschiedliche Interessen haben. Das ist ja völlig jenseits von den politischen Zuständen. Das ist immer so, dass diesen sich ein bisschen gegenüberstehen. In erster Linie gibt es da eine ganz klare Interessensallianz, also sagen wir mal Schwächung der Gewerkschaften, was ja stattfindet, ist gut für beide Sektoren, sowohl für den Exportsektor wie auch für die verarbeitende Industrie in Brasilien. Und das, was in der Rentenreform drin steht, also im Prinzip weniger Rentenbeiträge, das ist auch für beide gut. Also ich glaube, dass die Industrie generell noch an einem Strang zieht. Und natürlich im Detail hat man dann auch Unterschiede, das ist richtig. Aber ich habe das bisher noch nicht festgestellt, dass es wirklich unterschiedliche Ausrichtung wäre. Und die letzte Frage ging in Richtung PT. Was war das aber nochmal? Ja, ja, muss ich auch so ein bisschen passen. Ich kriege das nicht so detailliert im Moment mit, als dass ich das jetzt hier wirklich darstellen könnte. Nur so, wie man sich das so vorstellt, so stelle ich mir das dann auch vor und das brauche ich dann hier nicht zu erzählen. Also ich habe da keine genauere Information, wo im Moment die Sachen sind, außer dass es eine grundsätzliche Diskussionslinie natürlich gibt. Wie gehen wir mit der Frage der Inhaftierung von Lula vor? Es gibt auf alle Fälle, und das würde ich auch als eine mehrheitliche Fraktion sehen, die sagen, für uns ist Lula und die Freilassung von Lula nicht nur ein prioritäres Ziel im Moment, dass das gemacht werden muss, sondern sehen darin auch ein strategisches Element. Aufgrund der Popularität von Lula wäre das richtig, auf diese Art und Weise weiter die Politik voranzutreiben. Und es gibt dann eine kleinere Fraktion innerhalb der PT und natürlich auch in vielen anderen PT-nahen Gruppen und Verbänden, die sagen, nein, wir können nicht dabei bleiben, dass wir die Frage von Lula so in den Vordergrund stellen. Natürlich, die Freilassung von Lula ist eine völlig gemeinsame Konsensforderung, aber sagen, wir müssten eigentlich andere politische Schwerpunkte setzen, wir müssen wieder eine eigene Agenda entwickeln und das muss über die Frage der Freilassung von Lula hinausgehen. Aber das ist im Prinzip keine Neuigkeit, das gibt es schon eine ganze Weile, diesen Konflikt. Weitere Details kann ich leider nicht berichten.
Setz dich da kurz. Bernhard Stadler, ich komme hier aus Frankfurt. Was mich interessieren würde, gibt es neue Erkenntnisse zu Fake News, die den Wahlkampf beeinflusst haben? Du hast die Pressearbeit angesprochen, die Wichtigkeit der Pressearbeit, aber ganz viel läuft ja auch über soziale Medien, übers Handy. Ganz viele Leute lesen keine Zeitung, werden übers Handy informiert und auch desinformiert. Ich frage das auch im Zusammenhang mit den USA, wo man ja weiß, dass es da entsprechende Manipulationen gegeben hat. Gab es sowas auch in Brasilien und greift sowas überhaupt um sich? Also ich denke jetzt auch an die Europawahlen. Ja, das ist etwas, was mich beschäftigt.
Dann hattest du dich gemeldet, Anna-Christina?
Ja, meine Frage, es geht was du über diese Geschichte von Alcântara, dieser Basen von Raketen, das ist bedeutend eine Gefahr für Venezuela?
Und Elia war noch der Dritte, der sich gemeldet hat.
So, ich bin Elia aus Stuttgart. Du hattest vorhin, ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, aber gemeint, dass die Linke momentan noch in so einer Schockstarre ist oder noch am Abwarten ist. Mein Eindruck, ich meine, ich bin nicht in Brasilien und bekomme das nur aus der Ferne so mit, aber ich finde, sowohl im Wahlkampf als auch jetzt danach, natürlich hat es erstmal einen Schockzustand gegeben. Wir haben jetzt gerade auch kurz von Thomas Fatoy, oder wer ist es, in Brasilien gehört. Ich finde schon, trotz der gegebenen Umstände und trotz der massiven Kampagnen gegen die Linke und gerade auch gegen die Arbeiterpartei, ist sie meiner Meinung nach immer noch die stärkste politische Kraft. Also sie ist im Parlament immer noch die größte Partei, die dort vertreten ist. Und wenn wir, ich denke, wir müssen schon auch in die Vergangenheit schauen, und auf der politischen Rechten gibt es eigentlich keine wirkliche Kraft mehr. Sie sind zwar in der Regierung, aber eine politische Kraft, die ein klares Programm hat, sehe ich dort nicht wirklich. Und ich finde, als Linke breit aufgestellt, sowohl mit der Arbeiterpartei als auch mit den sozialen Bewegungen und anderen linken Organisationen und Parteien, ist die Linke immer noch eine sehr, sehr starke und lebendige Kraft in Brasilien. Und das ist auch die Hoffnung, die wir alle haben, denke ich. Und genau, das muss er einfach, denke ich, trotzdem sich immer wieder vergegenwärtigen.
Darf ich da auch noch was? Ich muss mal kurz die Rolle wechseln, ergänzen. Ich habe mich gestern mit dem Gerhard Braunmüller unterhalten, der als Berater auf Zeit für Miserior immer wieder im Amazonasgebiet unterwegs ist und dort mit Kleinbauern und Kleinbäuerinnen zusammenarbeitet oder die berät. Und er hat gesagt, also für ihn, seiner Wahrnehmung nach, ist ganz extrem, und das ist was bearbeitet werden muss in nächster Zeit, die Spaltung der Bewegung, die Spaltung der sozialen Bewegungen in Teile, die gegen Bolsonaro und Teile, die für Bolsonaro gestimmt haben. Das war für mich tatsächlich was, wo ich dachte, oh wow. Also ich habe auf dem runden Tisch gehört, es waren Leute aus der Favela, die Bolsonaro gewählt haben, also sozusagen diejenigen, die sich von diesem Kurs was versprochen haben, von dieser Erneuerung in Anführungszeichen, die gehen durch die Bevölkerung, das war mir klar, aber nur so vage. Und wenn ich mir klar mache, also die Bewegungen in sich sind so zerstritten untereinander, sagt er, dass eben die sich angiften gegenseitig und dass es eigentlich sowas braucht wie Mediation, um das irgendwie wieder zusammenzubringen. Dann, du sagst, die Linke ist die stärkste Kraft, aber ich nehme sie in vielen Teilen, wo zu Recht auch die Politik, die die Linke an der Regierung zuletzt gemacht hat, eben kritisiert wurde, weil es die eigenen Belange nicht vertreten hat. Und das ist so für mich ein Wunderpunkt, der also in der Öffentlichkeit wenig auftaucht, weil man dann immer das Gefühl hat, man muss vereint sein gegen die böse Rechte. Man darf sich nicht zerstritten zeigen, man muss zusammenhalten. Das ist einerseits richtig, aber ich merke, da ist irgendwie, also da fällt es mir auch schwer, eine Position einzunehmen. Ja, man schwankt so zwischen diesen beiden Lagern hin und her, wollte ich noch. Also war so eine Mischung aus Meinung und was mich da seit gestern beschäftigt hat. Jetzt gebe ich die Fragerunde zurück an Andreas.
Ja, fange ich auch genau mit dieser Frage an. Im Prinzip, du hast natürlich schon recht, insbesondere im Parteienspektrum muss man sagen, die PT ist weiterhin irgendwie die größte Partei. Wenn man sich den Nordosten anguckt, da werden eigentlich alle Bundesstaaten im Nordosten von PT beziehungsweise PT-nahen Parteien, Gouverneuren, Gouverneurinnen regiert. Natürlich hat die PT immer noch einen sehr großen Einfluss und ist eine ganz wichtige Partei. Und genau wie du sagst, im Gegensatz zu der Rechten, du hast jetzt nur einmal von der Rechten gesprochen, ich würde ja immer sagen, man muss die Rechte im Moment irgendwie doppelt sehen, in die traditionelle Rechte und damit eben die Parteien, die das früher repräsentiert haben, in erster Linie die PSDB, die hat ja fast 20 Jahre so eine Art Zwei-Parteien-System in Brasilien mit der PT zusammen aufrechtgehalten. Die sind bei dieser Wahl komplett untergegangen. Der Kandidat Alckmin hat, glaube ich, sowas wie 5% gekriegt oder war sogar noch drunter am Ende. Und das ist natürlich schon mal total krass, dass diese klassische unternehmensorientierte Rechte überhaupt nicht mehr repräsentiert ist im Parlament. Aber gut, auf der anderen Seite weiß man, dass von denen natürlich ganz viele rübergewandert sind in die extreme Rechte von Bolsonaro. Von daher ist das natürlich auch keine gute Nachricht, dass da so ein Auflösungsprozess stattfindet. Und man weiß auch nicht, wie der weitergehen wird, dieser Auflösungsprozess, ob der weitergeht oder nicht. Ich habe das vom Tenor ein bisschen anders dargestellt als du. Was an der Wahrnehmung liegt, ich meine, jetzt haben wir Bolsonaro, es ist alles zum Schreien in diesem Land. Da müsste doch eigentlich irgendwie eine entsprechende Reaktion irgendwie da sein, da müsste mehr dazu kommen. Ne? Ist natürlich nur ein Gefühl, was wir vielleicht alle haben, und das ist einfach nicht der Fall. Und dafür gibt es dann auch Erklärungen, und das hatte ich dann eben auch gesagt. Ich glaube, dass sich ihm nicht so viel tut, weil noch irgendwie viele Schwierigkeiten da sind. Das, was du gerade gesagt hast, ist mir so ehrlich gesagt nicht bekannt. Also ich kenne dafür keine Beispiele von solchen Streits innerhalb von sozialen Bewegungen, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es auch noch hinzukommt. Das heißt, die Linke, egal ob jetzt die Partei Linke oder die Bewegungslinke, die haben große Schwierigkeiten, meiner Ansicht nach derzeit sich aufzustellen. Aber sie sind natürlich traditionell und historisch im Vergleich zu anderen Ländern sehr stark. Und das darf man nicht vergessen. Wenn ich das jetzt ein bisschen kritisch sehe, dann baue ich natürlich auch auf einem hohen Level auf. Ich gehe nicht von einer Linken, sagen wir mal, aus, die gerade erst dabei ist, sich aufzubauen, sondern von einer Linken, die eben das Land 14 Jahre lang regiert hat und im Moment relativ wenig präsent ist. Was hatten wir noch? Die Fake News. Ja, ich glaube, es ist ja bekannt, dass die Fake News einen ganz, ganz entscheidenden Anteil an dem Wahlergebnis auch gehabt haben. Anders als in anderen Ländern war es eindeutig nicht Facebook, sondern es war ganz klar WhatsApp, was in Brasilien extremst viel benutzt wird. Und darüber wurde an ganz bestimmten Tagen, die sind auch bekannt, das wurde dann auch alles sogar in der bürgerlichen Presse aufgearbeitet. Das wurde dafür benutzt. Da gibt es noch keine endgültigen Studien drüber, aber ich gehe mal davon aus, wie in anderen Ländern, wie in England, wie in den USA, haben diese Fake News Kampagnen dazu geführt. Die werden auch inzwischen juristisch verfolgt. Da gibt es verschiedene Prozesse. Es gibt aber auch einen Prozess, irgendwie habe ich gerade nochmal gelesen, irgendwo gegen Haddad. Da geht es jetzt nicht um Fake News, aber irgendwie um Falschdarstellungen seinerseits im Wahlkampf, und er ist sogar verurteilt worden in erster Instanz dafür, während diese ganzen anderen WhatsApp-Geschichten, also da wird eher das Geld verfolgt, was an Unternehmen gezahlt wurde, die dann angeblich diese massenhaften WhatsApp-Fake News verschickt haben. Also das ist auch dokumentiert, da gibt es Prozesse, da wird natürlich wahrscheinlich nicht viel bei rauskommen, es ist nämlich sehr, sehr schwierig, juristisch an diese Dinge auch heranzukommen. Und das ist natürlich völlig richtig, Zeitung ist nur ein Bereich, und das ist natürlich auch eine Altersfrage. Wenn hier jemand irgendwie im Alter von 25 sitzen würde und davon erzählt, der würde natürlich nicht sagen, bringt Leute zum Interview in die Presse. Das ist völlig richtig, da gibt es irgendwie die entsprechende Veränderung. Mir fällt da gerade nur eine Bemerkung von einer Bekannten ein, die sagte gerade, als wir auch darüber sprachten, was passiert eigentlich auf linker Seite, in den sozialen Medien, Instagram vor allen Dingen, es wird alles irgendwie zerrissen, es gibt unheimlich viele Memes, also dass sich über alles lustig gemacht wird und bitterste Kritik und so weiter und so fort. Ja, und dann sagte sie aber irgendwie, naja, aber davon haben wir ja eigentlich gar nichts, also ich lese das gerne, ist genau meine Meinung, aber es tut sich ja deswegen nichts, weil wir in unseren Kreisen, in unseren sozialen Medien das jetzt alles in Bausch und Bogen verdammen, aber das hat keine politischen Auswirkungen. Ich lasse das einfach mal so stehen. Die politische Auswirkung, die Umsetzung von Inhalten in sozialen Medien, in politische Realität und Entscheidungen ist ja eigentlich auch noch ein relativ neues Thema und noch viel weniger bearbeitet, auch wissenschaftlich, wie sich das wirklich vollzieht, und es ist dringend notwendig, weil das sind mal die wichtigsten Medien derzeit.
Vielleicht nochmal als Ergänzung, wer sich erinnert vom Runden Tisch, da hatten wir ja am Freitag diese Eröffnungsdebatte mit unter anderem mit Adriano Martins und Lana Sosa, wo es auch viel um diese Themen ging, und ich habe mich gestern in dem Workshop von Jonas und Jens nochmal daran erinnert, die haben ja gesagt, so diese sichere Kommunikation ist auch ein Grundstein der Demokratie, also ein Austausch, wo ich davon ausgehen kann, dass niemand da reingucken kann. Nun haben wir aber so die Situation, dass WhatsApp hat ja eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, und es gab auch mehrere Konflikte in Brasilien, wo Sicherheitsbehörden gesagt haben, sie wollen in Nachrichten reingucken von WhatsApp. WhatsApp hat es damals nicht zugelassen, da gab es diese Abschaltungen von WhatsApp. Das ist, glaube ich, 2-3 Jahre her oder sowas, ne? Wo auf einmal alle, oh mein Gott, ich kann nicht mehr kommunizieren, weil WhatsApp abgestellt wurde, waren sie irgendwie sprachlos. Und dann gab es mal wieder ein paar Leute, die alternative Messenger sich registriert haben. Aber das ging meistens nicht lange. Aber so, ich fand das interessant, weil das von dieser Utopie der Hackerethik sozusagen, es gibt eine verschlüsselte Kommunikation, die geheim ist, die nur mir zugänglich und meinem Gesprächspartner zugänglich ist, sind wir ein Stück weit vielleicht auch in eine Dystopie reingelaufen, weil diese WhatsApp-Nachrichten, die dort massenhaft verbreitet wurden, kann man halt auch nicht so einfach kontrollieren, weil sie verschlüsselt sind. Das ist nicht so einfach nachzuvollziehen. Also nur zur Erinnerung, Bolsonaro hatte praktisch keine Fernsehzeit in diesen Wahlkampfspots. Das war früher das wichtigste Kommunikationsmittel. Der hatte praktisch keine, weil die PSL halt irgendwie einen Abgeordneten hatte in der letzten Legislaturperiode. Und die etablierten Parteien haben 8 Minuten gesprochen. Das hat wohl null Auswirkungen auf das Wahlergebnis gehabt. Also es ist ein eklatanter Medienmangel. Und diese ja, diesen Link mit dieser sicheren Kommunikation, Utopie technisch, und dann jetzt diese Gefahr, finde ich irgendwie spannend und interessant nachzuverfolgen. Also diese Prozesse, auch legale, juristische Prozesse, die du da erwähnt hast, da würde ich gerne nochmal weiter dranbleiben. Das ist spannend.
Ja, und die letzte Frage ging in Bezug auf Alcantara. Das ist eine Raketenabschussbasis im Norden vom Bundesstaat Maranhão. Wird immer schon, ist ein altes Thema, wer die nutzen darf und wie damit umgegangen wird. Jetzt ist es wieder ein Thema geworden, weil als Bolsonaro gerade in Washington war, hat er das auch angeboten. Also ich glaube, man muss sich das so vorstellen, also er hat sich einfach überlegt, was kann ich anbieten, was kann ich sagen, damit Trump mich liebt, ne, mein guter Freund ist, wirklich auf dem Level. Also er hat ihm ja auch unter anderem angeboten, so und so viel Millionen Tonnen Getreide zu importieren, wahrscheinlich weil es gerade im Moment einen kleinen Getreideüberschuss in den USA gibt, was er natürlich auch überhaupt nicht mit dem Agrobusiness besprochen hat und hat sich bestimmt wieder Feinde auf anderer Seite gemacht. Und genauso hat er das auch mit Alcantara gemacht. Er hat einfach gesagt, ja prima, die könnt ihr nutzen, ist ja auch klar, das ist auf dem Äquator mehr oder weniger und damit irgendwie kommt die Rakete schneller dahin, wo sie hin soll. Ich kenne die Details da nicht und die USA haben keinen Äquator, deswegen ist das eine ganz interessante Sache für die USA, und hat dann angeboten, ja, ihr könnt die nutzen. Ich weiß auch gar nicht genau für was, aber wahrscheinlich wirklich irgendwie für Weltraumraketen, Satelliten hoch zu befördern. Das wird bestimmt in einigen Kreisen von den Militärs überhaupt nicht gut gesehen, weil die sind viel nationalistischer ausgerichtet und wollen nicht einfach ohne Gegenleistung die Nutzung dieser Basis da akzeptieren. Darüber weiß man nichts, da haben sich die Militärs nicht groß drüber geäußert, aber man kann ganz sicher davon ausgehen, damit hat sich Bolsonaro auch wieder in Militärkreisen, was ja eine ganz wichtige Basis von ihm ist, keine richtigen Freunde gemacht. Du hattest noch gefragt, ob das auch was mit Venezuela zu tun haben könnte oder eine Bedrohung ist. Das würde ich denken, eigentlich nein. Es ist einerseits ja noch relativ weit weg von Venezuela, auf dem Landwege zumindest. Und ich glaube, die Venezuela-Frage, die wird ja auch woanders im Endeffekt irgendwie diskutiert. Ich meine, das ist ja schon sehr brisant. Da geht es irgendwie um USA, Russland und China, die da anfangen, militärisch sich gegenüberzustehen in diesem armseligen Land. Ist wirklich schwierig sich vorzustellen. Also ich glaube auch nicht, dass da irgendwie Brasilien in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen wird, außer wenn es darum gehen sollte, wirklich einzumarschieren. Aber meine These ist, dass das nicht passieren wird, weil es einfach nicht machbar ist. Aber wenn, dann würden sie es natürlich nutzen.